Ohne die Recherchen von Markus Benzmann und seinen Kollegen gäbe es diesen Podcast nicht. Unser Demokratie-Podcast ist eine Reaktion auf die größte Demonstrationsserie in der Geschichte der Bundesrepublik. Über 3 Millionen Menschen protestierten auf mehr als 1200 Kundgebungen gegen Rechtsextremismus. Und das alles, weil das gemeinnützige Medienunternehmen Korrektiv am 10. Januar 2024 eine Recherche unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland veröffentlicht hatte. Es ging um ein Treffen mit Beteiligung hochrangiger AfD-Funktionäre über die Remigration, das heißt Vertreibung von Millionen von Menschen. Beteiligt an dieser Recherche war Markus Benzmann. Markus Benzmann ist seit 2014 als Senior Reporter bei Korrektiv, einem gemeinwohlorientierten Medienhaus. Er recherchiert zu Russland, zu AfD, aber auch zu klerikalem Missbrauch. Davor war Markus Benzmann als freier Journalist in Zentralasien, dem Kaukasus, Afghanistan und dem Irak. Markus Benzmann arbeitet schon seit 2016 zu AfD und hat ein Buch dazu veröffentlicht. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD. Ich freue mich sehr, dass Markus Benzmann heute Zeit für uns hat und mein Gast im Demokratie-Podcast Spinnweben und Löwenzähmen ist. Herzlich willkommen, Markus Benzmann.
Ich bedanke mich.
Noch nie hat eine Recherche in Deutschland so viel bewegt wie die Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland. Waren Sie überrascht?
Ja, natürlich. Also wir hatten damit nicht so gerechnet, dass das eine solche Reaktion auch in der Bevölkerung hervorrufen sollte. Und zwar schon klar, dass die Recherche einen sehr sensiblen Punkt anspricht. Denn die AfD als solches hat auf ihrer Webseite, und sagt das immer offiziell, dass es für sie keine Staatsbürger erste, zweite, dritte Kategorie gibt. Aber auf diesem Treffen, wo eben der Kopf der Identitären Bewegung, Martin Sellner, sein Konzept der Remigration vorstellte, wurde klar, dass dieses Konzept der Remigration auch Staatsbürger im Fokus hat. Sellner nennt das die nicht assimilierten Staatsbürger über Anpassungsdruck wie maßgeschneiderte Gesetze als Jahrzehnteprojekt aus dem Land zu drängen. Und dafür hat er eben den Tarn- und Funktionsbegriff der Remigration. Und ich glaube, da wurden vielen Leuten auf einmal bewusst, dass die AfD nicht einfach eine Partei ist, die dort war und dessen hochrangige Funktionäre dort mitdiskutiert haben und einer wie Hartwig gesagt hat, wir werden dieses Projekt im Vorstand vorstellen, dass diese Stimme für diese Partei ein Resultat hat. Ja, man wählt die Partei dann nicht einfach aus Protest, weil man mit einer Wärmepumpe nicht zufrieden ist, sondern dass sich dann wieder sozusagen ein Urgespenst der völkischen Rechten wieder durchsetzen könnte, nämlich die völkische Idee, dass man die Gemeinschaft in eigene und fremde teilt und das Fremde, was man mit willkürlicher Definitionsmacht ausmacht, vertreibt. Und das hat die Menschen erschreckt. Und glaube ich, das war der Grund, warum so viele demonstriert haben.
Und dieses Erschrecken, was sich in diese Demonstrationen gegossen hat, glauben Sie, dass das ausreichend war?
Aber es ist schon ausreichend. Demokratie lebt von Teilnahme. Wir sind in einer Demokratie nicht im Sessel, im Kinosessel und können sagen, ach, das gefällt uns nicht und permanent über die doofen Politiker reden oder die sogenannten Eliten und das Gefühl haben, wird uns jetzt was geliefert oder nicht. Das funktioniert so nicht. Demokratie ist eine Veranstaltung, wo jeder teilhaben muss oder teilhaben sollte, weil nur in der liberalen Demokratie würden drei Rechte garantiert. Das ist die Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, dass es einen unabhängigen Richter gibt. Es ist die zivile Fehlerkorrektur. In anderen autoritären Staaten, wenn etwas schief läuft und einer macht darauf aufmerksam, wird der meistens erschossen, umgebracht oder aus dem Land getrieben. In einer liberalen Demokratie haben sie die Möglichkeit der Fehlerkorrektur. Und natürlich der Partizipation durch Wahlen. Sobald autoritäre Mächte an die Macht kommen, legen sie die Axt an die Richter und auch die Infragestellung von Wahlen. Und das trifft jeden. Und das trifft nicht nur Menschen anderer Hautfarbe oder Migrationsgeschichte. Das ist die Konsequenz, die jeden trifft. Und diese völkische Ideologie, die in Potsdam besprochen wurde, ist im Grunde genommen nur möglich, wenn das Konzept der liberalen Demokratie ausgehebelt wird. Es geht ein Gespenst um durch Europa. Und das ist eben dieser Wiedergänger dieser völkischen Ideologie. Und viele können sich ja entsinnen, als Alice Weidel mit Elon Musk auf Twitter sprach, und sagte, Hitler sei ein Kommunist gewesen. Da irrte sie, denn Hitler war ein völkischer Ideologe und war ein völkischer Politiker. Und diese völkische Ideologie findet sich in dieser Veranstaltung in Potsdam, als auch ist tief verankert in der AfD. Und das Prinzip davon ist, dass es ein Trugbild gibt, ein Trugbild einer Homogenität, die mit willkürlicher Definitionsmacht das Fremde ausmacht und es dann verdrängt. Einer der Ideengeber ist der Jurist Karl Schmidt, der als Kronjurist der Nationalsozialisten gilt, der bereits 1923 schreibt, Demokratie erfordert Homogenität und nötigenfalls die Vernichtung und die Ausscheidung des Heterogenen. Und dann macht er 1923 einen Bezug zu der Türkei nach dem Ersten Weltkrieg, als dort die Griechen vertrieben und die Armenier ermordet wurden. Und Karl Schmidt nannte eben die Nürnberger Gesetze als eine Verfassung der Freiheit. Und auf diesen Karl Schmidt beruft sich eben dieser Martin Sellner, der diesen Homogenitätsgedanken und was die identitäre Bewegung gemacht hat, weil es eine ideologische Annäherung natürlich an die Nazizeit gibt, versuchen sie mit neuen Begriffen diesen alten Wein in neue Schläuche zu präsentieren, um ihn harmlos wirken zu lassen. Da geht es nicht mehr um einen ethnisch reinen Staat, sondern das nennt sich dann ethnokulturelle Identität. Es geht nicht mehr über die Überfremdung, sondern es heißt auf einmal Bevölkerungsaustausch und eine ethnische Wahl. Aber im Grunde genommen ist das Konzept, das völkische Konzept dasselbe. Ein Trugbild einer Einheit, die, falls irgendwas schief geht, muss man mit willkürlicher Definitionsmacht den Fremden ausmachen. Und es hängt willkürlich von dem ab, der diese Definition macht. Und dann verdrängen, vertreiben, ausscheiden, wie Karl Schmidt schreibt. Und in dieser neuen Tarnbegriff dafür ist die Remigration. Und die Remigration ist der Tarn- und Funktionsbegriff dieser neuen völkischen Idee. Und wir streiten gerade vor Pressegerichten, wie man ihn nennen kann. Aber in diesem Begriff sitzen die Dämonen, ja, die Dämonen dieser völkischen Ideologie. Und das haben die Menschen verstanden und haben das auf die Straße gebracht. Und das Spannende ist ja, dass die neue Rechte um Sellner diesen Remigrationsbegriff in die Gesellschaft reindrücken wollten, ohne dass man es merkt. Ja, wir haben gerade eine Riesendebatte, wie Deutschland mit der Migration umgehen kann. Wie gehen wir mit Flüchtlingen um, die über den Balkan kommen, übers Mittelmeer? Wie viel können wir aufnehmen? Gibt es eine Aufnahmekapazität? Müssen wir alle aufnehmen? Wie ist das Asylrecht zu handeln? Gibt es einen Unterschied zwischen Asyl und Einwanderung von Fachkräften? Und da ist eine Überforderung in der Gesellschaft. Da gibt es einen Begriff und das ist die Abschiebung. Die Abschiebung betrifft Menschen, die keinen Aufenthalt haben. Und jetzt, und das ist eben die Strategie dieser völkischen Ideologen, die wollen einen neuen Begriff reinsetzen. Es geht nicht mehr um Abschiebung, sondern Remigration. Und Remigration hat eben nicht nur, geht von einer Regelung der Migration aus, sondern hat dieses alte völkische Trugbild im Kopf, einer Homogenität, die, so ist die Ideologie, irgendwann verloren gegangen ist, das war des Glückes Unterpfand und nun wiederhergestellt werden müsse. Und Remigration klingt ja auch harmlos, Remigrare zurückkehren. Da war eben die Hoffnung, wenn die immer Remigration sagen, dass irgendwann ein Politiker, der eigentlich Abschiebung meint, sagt, oh, Remigration ist so ein schönes Wort, das benutze ich. Das zweite Wort, was die ersetzen wollten, die wollten die Integration, das ist sozusagen die individuelle Leistung eines Menschen, der in ein anderes Land kommt, ja, dass er einen Job sucht, die Sprache lernt, und guckt, wie läuft Gemeinschaft und sich da eben integriert. Das ist also eine individuelle Leistung, soll ersetzt werden durch das Wort Assimilierung. Assimilierung ist sozusagen die Definitionsmacht der Aufnahmegesellschaft und die kann wie ein Schraubstock immer angezogen werden. Man reicht die Assimilierung so, mal wird sie dann wieder hochgezogen. Und das war die Idee, die die hineinsetzen wollten. Und dieses Potsdam-Veranstaltung war der Versuch, diese Vernetzung zu erzeugen, dass dieses Wort sowohl in die AfD als waren Mitglieder der CDU, die Werteunion waren da und sagen, hier guck mal, der Begriff ist ja gar nicht so gefährlich. Und was eben durch die Recherche und auch durch die Demonstration, glaube ich, erreicht hat, dass dieser Begriff nicht mehr unbekannt genannt wird. Also jeder, der ihn benutzt, benutzt ihn mit diesem ideologischen Hintergrund, der eigentlich verdeckt werden sollte. Die Maske dieses Begriffs ist entrissen. Und wenn wir jetzt feststellen, ja, aber die AfD hat ja weiterhin 20% bekommen und hat ja Remigration sogar in den Wahlprogrammen übernommen, obwohl sie dann wiederhin sagt, ja, wir meinen ja eigentlich nur Abschiebung, aber damit hat sie sozusagen den ganzen ideologischen Ballast, die dieser Begriff hatte, von Sellner, von Höcke und anderen, übernommen. Ja, das stimmt. Aber das ist dann Debatte. Debatte wird mit offenem Visier geführt. Ja, Remigration ist nicht irgendwie so eine freiwillige Nettigkeit, eine Rückkehrermöglichung, sondern ist der Tarnbegriff der völkischen Idee, die das mit willkürlicher Definitionsmacht ausgemachte Fremde vertreiben will. Und das ist im Grunde genommen, dass die Menschen erschreckt hat, weil ein anderer Topos der völkischen Ideologie ist immer das Ende des deutschen Volkes, ja. Also Möhrig, der damals für die Veranstaltung eingeladen hat, hat gesagt, Remigration ist die Frage, die entscheidet, ob wir als Volk im Abendland überleben können. Und nun wissen wir aus der deutschen Geschichte, dass Deutschland wirklich nur einmal am Rande des Abgrunds stand, als diese völkischen Ideologen die Macht übernommen haben.
Das heißt, dass das Wort jetzt so viel mehr gebraucht wird, das hätte ich nämlich jetzt als nächste Frage gestellt, denn im Januar 2024 haben Sie noch gesagt, Geheimplan Deutschland, jetzt ist das ja ganz offen. Also dass man einfach sagt, also dass jeder das Wort so gebraucht, entweder mit Dämonen besetzt oder das ist das, was wir wollen. Das heißt, der Erfolg ist nicht, dass das weiter geheim geblieben ist, sondern eben, dass es offenkundig ist.
Ja, also wir können aus Reden, aus Sprachen, aus Veröffentlichung klar machen. Also Maximilian K., 23, der damals war Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, der hat ein Buch geschrieben. Ich nenne das das Völkische Manifest, das heißt also Politik von Rechts, ein Manifest. Und Sellner eben Regime-Change von rechts, wo eben diese Gedanken entwickelt wurden. Und als K. dann Spitzenkandidat wurde, hat Kubitschek, der Verleger in Schnellroda, der eben seit Jahrzehnten diese völkische Ideenmaschine betreibt und anwirft und immer wieder dreht, hat dann jubiliert und hat gesagt, mit K. in Magdeburg, mit Sellner in Wien, sind die Zahnräder da, die helfen, dass Remigration bis Ende des Jahres in die politische Debatte gebracht wird. Und zwar so, dass andere das ebenfalls positiv übernehmen. Ja, dass in der Frage, also die Gesellschaft war oder ist bis heute, ja, hat keine Antwort, wie mit Migration umgegangen wird. Auch dieses Selbstverständnis. Sind wir ein Einwanderungsland? Wenn wir ein Einwanderungsland sind, wie organisieren wir Migration? Ja. Und da sollte im Grunde genommen subkutan das Wort Remigration hineingedrückt werden, dessen ideologischer Hintergrund darin bestand, die Einwanderungsgesellschaft, also die Realität, wie sie ist, zu verändern zu einem Trugbild, einer Rückbesinnung eines nie dagewesenen völkischen Idylls zurückzuholen. Das war die Sache. Und jetzt nach der Recherche und nach den Demonstrationen ist klar, wer Remigration meint, meint dieses völkische Trugbild. Und das ist sozusagen auch eine Klärung. Ja, Jetzt kann keiner mehr sagen, ja, das ist so ein harmloser Begriff. Nein, ist er nicht. Ja, es gibt genügend Belege, auch über die Veranstaltung hinaus. Es gibt genügend Gerichtsurteile, die sich mit dem Konzept der Remigration, wie Sellner sie formuliert, die den Staatsbürger im Fokus hat, beschäftigen. Und das ganz genau als verfassungswidrig und gegen die Menschenwürde beschreibt. Also da gibt es das OWG Münster zum Beispiel, das im Mai 24 die Beschwerde der AfD abgelehnt hat, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall benannt zu werden. Und da findet sich ein sehr interessanter Satz und sagt, dieses ethnokulturelle Volksverständnis, das ist diese völkische Idee, dieses deutsche Trugbild der Homogenität, wenn man das sozusagen deskriptiv benutzt, das geht. Ja, das ist eine Form der Meinungsfreiheit. Also eine Meinungsfreiheit muss auch solche Gedanken aushalten. Ja, wenn aber daraus eine politische Zielsetzung entsteht, die die rechtliche Gleichstellung der Staatsbürger nur in Frage stellt, ja, nicht abschaffen will, nicht verändern will, nur in Frage stellt, das ist verfassungswidrig. Das ist gegen die Menschenwürde. Und das Konzept der Remigration, wie Sellner sie formuliert, wo er sagt, der nicht assimilierte Staatsbürger ist im Fokus, der diesen Begriff der ethnischen Wahl hat. Das heißt, nur Staatsbürger können ja wählen und sagen, und teilt die Staatsbürger von denen, die er sagt, das sind die eigenen, das sind die sogenannten Autochthonen. Das ist also auch wieder so ein Kampfbegriff. Und die anderen mit migrantischem Hintergrund und die gegensätzlich setzt, ja. Also dem Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund die Individualität raubt, sondern ihn zum kollektiven Feind des selbsternannten eigenen macht, ja. Das geht nicht. Und wenn daraus eine politische Zielsetzung der Remigration erwächst, die diese Menschen im Fokus hat, das ist verfassungswidrig. Diese Klarstellung ist jetzt da. Und in dieser politischen Debatte ist das natürlich unheimlich wichtig. Ja? Weil jetzt wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und die völkische Ideologie mit so einer Zielsetzung ist mit einem liberalen Staat, der die Freiheit von jedem garantiert, nicht zu machen. Also wer diese völkische Ideologie durchsetzen will, muss den liberalen Staat abschaffen.
Sie haben eben gesagt, das Dämonische an diesem Begriff ist vielen Menschen auf einmal emotional und oder intellektuell bewusst geworden und das hat die Menschen auf die Straße gebracht. Sie haben ja schon viel früher angefangen, sich damit zu beschäftigen. Wann ist Ihnen dieses Dämonische, worum es wirklich geht, klar geworden? Wann sind Sie wach geworden in Bezug auf die AfD?
Ich habe sehr früh den Begriff völkisch benutzt für die AfD, weil also rechtsextrem, rechtsradikal, das sind so klinische Begriffe. Rechtsextrem ist eine Frage, wie eine Behörde einen einschätzt und völkisch trifft es in meinen Augen besser, weil das ist eben das Besondere, dass ich auch nur in der deutschen Geistes- und Politikgeschichte so finden lässt. Ich habe das in meinem Buch beschrieben. Es kommt von Fichte, ja, sehr wahrscheinlich, der eben als enttäuscht von der Aufklärung und von Napoleons Sieg so ein Idyll erfunden hat, dass der Deutsche am besten dann ist, wenn er abgeschlossen ist von der Welt, in einem abgeschlossenen Handelsstaat leben könnte und keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Und das dieser Gedanke zog sich also wie ein Wiedergänger durch 200 Jahre Politikgeschichte in Deutschland. Einer dieser Ideologen, habe ich schon gesagt, ist Carl Schmitt und fand dann sozusagen ihren Exzess in der Nazizeit. Also da wurde dieser Gedanke der Reinheit und der Homogenität mal mit all ihren Verbrechen dann auch ausgeführt. Und dieser völkische Gedanke ist eben tief verwurzelt oder ist sehr schnell in die AfD hineingedrungen. Und den gab es immer schon, der war ja nie weg, aber der war eingekapselt, ja, in Hinterstuben, in Hinterzimmern. Und über die AfD haben sie die Möglichkeit gesehen, die Ideologen eine Partei zu finden, wo sie diese Trugbild der Homogenität hineindrücken konnte. Oder wie Kubitschek sagt, die AfD macht die Tür auf und wir drücken rein. Und dieser völkische Ideologie ist eben der Unterschied. Und das Interessante, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz genau diese völkische Ideologie als Grund benannt hat, warum sie die Partei jetzt als Gesamtpartei gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Das ist jetzt zwar auf Hold gedruckt, weil das richterlich natürlich untersucht wird und geprüft werden muss, weil es ja eine Behördenentscheidung ist, aber das ist diese völkische Ideologie. Und das Spannende ist, dass jetzt in der AfD eine Diskussion darüber stattfindet. Ausgerechnet von demjenigen, der diese völkische Ideologie geschrieben hat, dieses völkische Manifest K, der sagt, wir müssen uns von dieser völkischen Ideologie trennen. Ja, wir sind ein Demos und kein Ethnos, ja, als Staatsvolk. Und da geht das eben der Staatsbürger der Individualitäten, egal welcher Herkunft. Und diese Diskussion wird gerade geführt. Und das wird geführt, weil über diese Recherche und über diese tausenden Aussagen, oder nicht tausend, also diese vielen Aussagen, die auch das, die man überall im Facebook nachlesen kann, diese Fratze dieser völkischen Ideologie sich zeigt. Und die Menschen, und das ist jetzt die politische Diskussion, die dieses Land führen muss. Ja, wollen wir einen Rückgriff in diese völkische Ideologie oder wollen wir sie nicht?
Diese Diskussion zu führen ist eins, wenn ich Ihr Buch nochmal nehme, da skizzieren Sie die Geschichte der AfD auch nach. Und beim Lesen hatte ich das Gefühl, wie in einer Geisterbahn zu sein. Also so diese Fratze, die dann diese dämonische Fratze mit dem Völkischen, kommt um jede Kurve. Also die Tür ist aufgegangen, Sie sind in den Geisterzug mit eingestiegen. Aber alle, die die Fratze nicht haben wollten, sind rausgeflogen aus der Geisterbahn und geblieben ist das Völkisch, die Fratze. Also das Lesen. Also für mich war das wie so eben, die Fratze ist immer stärker.
Also die völkische Ideologie hat sich da durchgesetzt, ist ganz spannend, dass selbst, also Maximilian Kahr, der jetzt die Kehrtwende macht, macht diese Kehrtwende auf X und AfD-Politiker, die sich als Höcke-Gegner selbst immer bezeichnet haben, offenbaren sich auf einmal als völkische Ideologen, sprechen von tausendjähriger Identität. Ja, das ist ja diese Idee, irgendwie Barbarossa hätte sich in den Berg versetzt und dann kam er wieder, um eben Deutschland als Homogenität, als Volk zu retten. Und diese ganzen romantisierenden Historiker vergessen, dass der Sohn von Barbarossa, Friedrich II., kein Deutsch sprach, in Sizilien saß, sich mit Sarazenen umgab und im Grunde genommen der erste Herrscher des multikulturellen Reiches war. Ja, also dieses Bild gab es nie. Ja, das ist ein Arkadien, ein Idyll, was es nie gab. Ja, das ist ein Atlantis, was aber in der politischen Rechten wirkungsmächtig ist. Ja, ich sage immer, das völkischste Märchen sind die sieben Geißlein. Ja, da sind die sieben Geißlein in einem Haus im Frieden und da kommt der Wolf aus dem Wald mit bestäubten Händen, der sich versucht zu assimilieren, aber die Assimilierung ist ja nur Tarnung, um die sieben Geißlein aufzufressen. So, das ist sozusagen das politische Konzept dieser völkischen Ideologen. Ja, solange man unter sich ist, ist man in einem Idyll und dann kommt aus der Fremde der Wolf. Und das ist natürlich irrsinnig. Ich meine, Korrektiv macht Recherchen. Hier, wir sitzen jetzt gerade in Essen, halbe Stunde von hier entfernt ist Bottrop. Da gab es einen Apotheker, der aus einer Familie stammt, die 200 Jahre die Apotheke besaß, der tausende Krebsmedikamente streckte. Ja, eigen. Wir haben zu Cum-Ex recherchiert, ja, wo hoch angesehene Repräsentanten der Bürgergesellschaft einen Plan schmiedeten, Milliarden aus dem gemeinsamen Budget zu klauen, Milliarden, die fehlen beim Ausbau der Straßen, der Kliniken, den Renten. Also all diese Gelder, die Probleme, die wir haben, haben die also beklaut und ausgeklaut. Das eigene. Ich mache zum klerikalen Missbrauch. Sie können sich im Grunde genommen nichts Idyllisches vorstellen als ein oberbayerisches Dorf mit Zwiebelturm und in dem Pfarrhaus missbrauchte der Pfarrer mit Wissen der Bischöfe bis hin zum deutschen Papst Benedikt, wie ich es nachweisen konnte, über ein Jahrzehnt die Messdiener. Also die Idee, ja, dass die Homogenität die Voraussetzung für das Glückes Unterpfand ist, trifft sich nicht in der Realität. Und das kann ja auch jeder sehen. Wenn das wirklich so ist, ja, oder wäre, dass Homogenität eine Voraussetzung für Glück ist, müsste jede Familienfeier eine Hochharmonie sein, ja. Und das ist es ja nicht so. Es ist aber ein einfaches Trugbild, mit dem Menschen, die sich mit anderen Ängsten konfrontiert sehen, dort ein Rückzugsgebiet finden. Und das ist eben das süße Gift dieser völkischen Ideologen.
Weil ich frage das ja auf dem Hintergrund, also umso mehr, wenn sich das alles als eine Illusion immer wieder neu entpuppt, dass es so wirkmächtig ist. Also wenn man das jetzt, wenn ich jetzt nur das im Innern nehme, die Menschen in der Partei, in der AfD, die versucht haben, das Völkische auszuschließen, dass sie keine Mandate bekommen, es hat alles nicht funktioniert. Und deswegen, also auf diesem Hintergrund frage ich das auch deswegen, viele Menschen haben das Gefühl, das können wir sowieso nicht aufhalten.
Tja, also ich bin ja Rheinländer und der neigt sich zu Depressionen. Also mit diesem Gefühl ist ja eh alles zu Ende. Es ist ein süßes Gift. Ja, also wir sind momentan in einer Situation, wo wir viele Probleme entstanden sind. Also wenn wir die letzten 20 Jahre zurücksetzen, dann haben wir einmal den Terroranschlag auf New York 2001. Ich würde sagen, da, also umgekehrt, nach dem Fall der Mauer, ja, und nach dem Ende des der Sowjetmacht, ja, da hat man gesagt, so, jetzt ist das Ende der Geschichte, die Freiheit des Menschen wird sich überall durchsetzen, wieder ein Glücksversprechen, ja, jedes Glücksversprechen ist immer Unsinn, ja. Und dann fing die Zeit der Krise an, ja, 2001 mit dem Terroranschlag, dann die verheerenden Kriege in Afghanistan, in Irak, die Finanzkrise, wo auf einmal das Geld nicht weg war, die Eurokrise, ein großes Versprechen der Einheit wurde auf einmal, wir müssen die Griechen bezahlen, ja, es kam auf einmal eine Neiddebatte raus, dann die Flüchtlingszuzug aufgrund des Syrienkrieges nach Europa rein, dann Corona, dann der russische Großkrieg gegen die Ukraine, der schon 2014 angefangen hat. Also es kam eine Krise nach der anderen. Und dass Menschen das überfordert, kann ich nachvollziehen. Und dass man sagt, okay, wann war es denn mal gut? Ja, gut war es, als wir unter uns waren. Ja, an diesem Trugbild, was es nie gegeben hat. Ja. Und das Spannende, ich beschreibe das ja im Buch, wie Höcke erzählt, wie sein Vater den Fall der Mauer gesehen hat. Ja, da sitzt er bei Kubitschek und sagt, sein Vater und er, der war ja noch jung, kommen aus Hessen, ja, Mauer fällt, Vater weint, erstmal normales Drehbuch und dann kommt der Satz, das sei das Ende des deutschen Volkes. Weil die in der DDR gewachsene Vertrauensgemeinschaft nun bedroht sei durch die Multikulturalisierung des Westens. Ich meine, das muss man sich mal genauer anschauen, dieser Satz. Offenbar hat Höcke Vaters die DDR als ein von Stasi, Sowjettruppen und Mauer bewachtes Germanenreservat angesehen hat. Und wenn das nun tatsächlich so ist, wenn die Vertrauensgemeinschaft da war, ja, war der Staaten dann nicht erfolgreich? Ja? Also wo sind denn diese homogenen Staaten, die so hervorragend funktionieren? Mir fällt in der Konsequenz, wie sie Sellner fordert, im Grunde genommen nur Nordkorea ein. Ganz im Gegenteil, die großen liberalen Demokratien, ja, die für Wohlstand und Freiheit sorgen, selbst jetzt auch mit Trump, mit seinem großen Kampf gegen die Migration, aber die USA ist ein Einwanderungsland, Kanada ist ein Einwanderungsland, Australien ist ein Einwanderungsland, ja. Also diese Voraussetzung der Homogenität ist ein Trugbild, aber ein süßes Gift. Und ich glaube, wir müssen lernen in der Diskussion, dass wir das Individuum schätzen und dass wir eben auch keine Glücksversprechen machen. Ja, die liberale Demokratie ist kein Paradies. Also jeder politische Diskurs, der mit dem Versprechen eines Idylls arbeitet, endet im Gulag. Die liberale Demokratie ist die perfekte Staatsform für den unperfekten Menschen, weil er dann immer in einem stetigen Kampf eine Verbesserung erzielen kann, mit Rückschritten eine Veränderung erzielen kann, aber halt nicht in ein Kollektiv gedrängt wird, sei es Klassenkollektiv, sei es in ein völkisches Kollektiv, das ihm dann die Individualität und die Rechte raubt. Und darum geht es. Ja, wir müssen im Grunde genommen, wenn wir jetzt über die liberale Demokratie, die ja nun auch von Russland bedroht ist, weil wir müssen begreifen, der russische Krieg gegen die Ukraine, da sind wir keine Mediatoren, da sind wir die Beute. So, und das heißt, die liberale Demokratie ist gerade unter Druck. Trump verlässt ein Versprechen der USA, die seit dem Zweiten Weltkrieg ging, dass wir ein gemeinsames Sicherheitsinteresse haben. Er geht. Putin drängt nach Europa. Innerhalb den europäischen Staaten wachsen die völkischen Far-Right und rassistischen Bewegungen. Das heißt, die liberale Demokratie ist gerade unter Druck. Und die muss sich dieser Drucksituation bewusst werden. Und dann, bin ich ganz sicher, entstehen auch Verteidigungsenergien.
Sie haben das Buch auch als Warnung geschrieben. Sag nochmal, niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD, um einen Beitrag zu leisten, damit diese Debatte dann geführt werden kann. Sie schreiben darin auch, dass es natürlich auch innerhalb von Deutschland auch politische Versäumnisse gibt. Also Sie machen den Fächer auf, woran das alles liegen kann. Und zum Schluss nochmal die Frage, ich sage immer gerne, man sagt so, wir haben eine Demokratie. Ich finde, das stimmt nicht. Entweder wir sind Demokratie oder wir haben keine. Aber haben tun wir es ja eigentlich nicht. Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Überblick und all Ihrer Expertise und all Ihrer Erfahrung und all Ihrer Ernüchterung auch, die Sie ja aushalten und wo Sie trotzdem weitermachen, wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Menschen haben, die zuhören und sich an dieser Debatte beteiligen, was für einen Wunsch haben Sie?
Versteht die Früchte der liberalen Demokratie, die es nur in der liberalen Demokratie gibt, nimmt sie nicht als gegeben. Und ich möchte das nochmal wiederholen, das ist der unabhängige Richter der Rechtsstaat. Ich habe in Russland gelebt, ich habe in den zentralasiatischen Staaten gelebt. Wenn Sie da einen Autounfall haben, wenn Sie da einen Rechtsstreit haben, sei es in der Familie, sei es privat, sei es geschäftlich, da können Sie sich nicht auf den unabhängigen Richter verlassen. Dann entscheidet, ob der Gegner in diesem Rechtsstreit einen guten Kontakt entweder zur Mafia oder zur politischen Macht hat. Und Sie können sehen, in allen Staaten, die mit der Kettensäge flirten und den Flirt zum Autoritären haben, sei es in Orbáns Ungarn, seien sie in Fico Slowakei oder jetzt Trump USA. Das Erste, was sie machen, sie legen die Axt an die Unabhängigkeit der Richter. Und das gilt dann nicht für ganz oben, das dekliniert sich runter bis in ihr privaten Bereich. Und in ihren Gesprächen, ja, man kann natürlich mit allem unzufrieden sein, aber die Tatsache, dass man das kann und nicht verfolgt wird, ist auch ein Teil dieser Demokratie. Und ich will nochmal sagen, ich nenne das den wunderbaren Reparaturbetrieb, den eine liberale Demokratie hat. Cum-Ex ist eine Riesenschonerei. Da waren involviert natürlich die höchsten Politikerspitzen. Bis heute wissen wir nicht, was Scholz, der ehemalige Bundeskanzler, wusste oder nicht. Ist das ein Argument gegen die liberale Demokratie? Nein. Dass dieser Skandal aufgedeckt werden konnte, dass daraus Empörung entstand, Gesetze gemacht wurden, Leute verurteilt wurden, das ist nur in einer liberalen Demokratie möglich. In Russland, wenn einer über Korruption der Macht schreibt, der endet wie Nawalny im Gefängnis und stirbt dort und wird ermordet durch das Gefängnissystem. Natürlich ist Abu Ghraib schlimm, aber die Journalisten, die darüber geschrieben haben, haben Preise bekommen. Anna Politkovskaya, die in Russland über die Menschenrechtsverletzungen des Krieges in Tschetschenien geschrieben hat, wurde umgebracht. Und wir müssen diese Früchte der liberalen Demokratie, die müssen wir A, nicht als gegeben sehen, dann als Wert zu verteidigen und im Grunde genommen darin uns fokussieren. Es geht nicht darum, dass wir sagen, die ICE ist schlecht, alles ist schlecht, also flirten wir mal mit der Kettensäge, weil dann stellen wir das alles in Frage. Die Freiheit ist kein Seidenschal aus dem politischen Salon, sondern sie geht in die Realität eines jeden Menschen und diesen intellektuellen Griff, den müssen wir machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch bei vielen, die mit dem politischen System sozusagen ausgelaugt sind, die durch Corona ausgelaugt wurden, die durch diesen Krieg ausgelaugt wurden, verstehen, dass der Preis sozusagen, es den oben mal zu zeigen, dann zu hoch ist, wenn man diese Grundrechte in Frage stellt.
Das war jetzt das Plädoyer, das zu Ende zu denken und eben zu beschützen, was wir haben. Damit ich mich aber auch mache, es zu beschützen, darf ich nicht so viel Angst haben. Und wenn ich gucke, Sie sind mit Namen im Netz, Sie sind mit, man kann Sie finden, Sie scheinen, also Sie, wenn Sie viel Angst hätten, würden Sie das ja verstecken. Was sagen Sie Menschen, die das zwar alles begreifen, was Sie gerade so sehr leidenschaftlich und sehr auf den Punkt gesagt haben, aber die zu viel Angst haben, was das für sie bedeuten könnte, sich da wirklich zu positionieren?
Gerade ist der Film von dem sowjetischen Schriftsteller Bulgakov, Meister Margarita, im Kino. Und da ist ein Satz, der ist sehr wichtig. Die Furcht ist die größte aller Sünden. Ja, aus der Furcht entstehen ganz viele schlimme Sachen. Angst ist aber legitim und keiner muss in die erste Reihe gehen. Aber man kann in seinem kleinen Raum, ja, man muss zumindest nicht mitlachen. Das ist schon mal viel wert, wenn andere Menschen oder Positionen gesagt würden, die den Flirt mit der Kettensäge befördern. Ja, da muss man nicht mitklatschen, das reicht schon. Und das andere, ich lasse mich nicht verdrängen, soweit es geht. Mein letztes Kapitel ist ein Flugticket nach Panama. Wenn die geht ja auch nicht mehr, wenn die USA sich das nimmt. Also wenn die anderen zu stark werden, dann muss man sich natürlich überlegen, aber noch sind sie es nicht. Und die 20% sind halt auch nur 20%. Nur wir sollten aufpassen, die anderen, die AfD nicht mehr werden zu lassen. Was ich also ganz intellektuell unerträglich finde, dass man halt sagt, ach ja, Merz und die AfD, die wollen ja dasselbe. Ja, das sind ja alles Rechte. Und das ist halt falsch. Ja, Merz und auch die CDU gehen davon aus, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Und die wollen diskutieren, wie Einwanderung organisiert wird. Das muss ein demokratischer Diskurs aushalten. Und da gibt es großherzigere und rigidere Positionen. Aber diese Diskussion müssen wir aushalten. Weil Sellner will genau diese Diskussion für sich nutzen, dass es halt nicht mehr über Regulierung und Organisation der Einwanderungsgesellschaft geht, sondern auf die Rückbesinnung dieses gefährlichen völkischen Trugbilds. Und da will er Unterschiede verwischen. Und ich fordere jeden auf in der politischen Debatte, man muss mit Merz und der CDU nicht zufrieden sein. Ja? Und man muss sie auch kritisieren. Aber bitte erweitert die Unterschiede und schüttet sie nicht zu. Weil dann macht ihr das Geschäft von Sellners Strategie.
Markus Benzmann, vielen Dank.